Liebe Fugis, heute ist Samstag, der 31. Mai und das Schöne an langen Monaten ist, es gibt nicht nur 4 Folgen Fugengold, es gibt 5. Das ist die 5. Wir haben 4 großartige Themen für euch mitgebracht. Marc, verrat uns, was du uns mitgebracht hast.
Mein Lieber, ja, wir suchen wieder das Gold in den Fugen der Schlagzeilen. Ich habe 2 spannende Themen dabei. Ich habe als erstes Thema Jugendschutz im Internet, kein Ausweis, keine Pornos. Und ich habe eine Frage für uns dabei, nämlich die Art Basel expandiert in den persischen Golf. Und da frage ich mich, wie sieht denn Kunstfreiheit in Katar aus?
Hervorragend. Ich habe das Gegenprogramm. Ich bringe uns Malle Antifa mit, Smash Hits gegen rechts. Und zum anderen reden wir über das im Moment so heiß diskutierte Akronym ACAB.
Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Liebe Fugis, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir starten mit einem spannenden Thema aus der Welt der Kunst. Und zwar eine der größten Kunstmessen der Welt, die Art Basel expandiert, und zwar an den persischen Golf. Ich habe dazu einen Artikel aus der Welt mitgebracht vom 26.05. von Markus Wöller.
Ein Blick auf die Werke und Ausstellungen, die gerade für Gesprächsstoff sorgen. Kunst.
Worum geht's in dem Artikel? Die Schweizer Messegesellschaft MCH, die hinter der Art Basel steht, erweitert das Portfolio um mittlerweile eine 5. Messe, die Art Basel Katar in Doha, soll ab Februar nächsten Jahres, also 2026, stattfinden. Katar investiert schon seit Jahren massiv in Kunst und Kultur. Bauen zum Beispiel Museen wie die Art Mill, sind in der Biennale Venedig auch vertreten, erstmals seit 30 Jahren wieder, bauen ein Pavillon in den Giardini. Und ja, Partner von dieser Art Basel Messe in Katar werden dann so Sponsoren wie Katar Sports Investment oder der Kulturvermarkter QC+. Das Ziel ist, Art Basel Katar soll zu einem, ich zitiere, Tor zur kreativen Kultur des Nahen Ostens, Zitat Ende, werden. So zumindest Noah Horowitz, der CEO der Art Basel. Jetzt schauen wir mal, was da alles passiert, weil es gibt natürlich Herausforderungen für bestehende Messen in dieser Region, insbesondere für die Art Dubai und auch für Saudi-Arabien, die natürlich eigene kulturelle Ambitionen verfolgen. Der Artikel weist, finde ich, nur relativ kurz, so kritisch auf diese kritische Menschenrechtslage in Katar hin. Da will ich gleich ein bisschen näher drauf eingehen. Vorher, für alle Fugis, die es nicht kennen, was ist eigentlich die Art Basel? Die Art Basel wurde 1970 in der Schweiz gegründet, kann man sich bei dem Namen schon denken, und gehört oder wurde ziemlich rasch zur wichtigsten Kunstmesse der Welt. Einer der wichtigsten. Das ist eine große Plattform für internationale Galerien, Künstler, deren Werke von klassischer Moderne bis zeitgenössische Avantgarde, und hat erfolgreich expandiert. Es gab erst die Art Basel Miami seit 2002, dann die Art Basel Hongkong seit 2013 und zuletzt auch die Art Basel Paris seit 2022. Und diese Messe ist wirklich so ein Knotenpunkt für den globalen Kunstmarkt, ist aber zunehmend auch ein Symbol für die Kommerzialisierung der Kunstwelt. Und jetzt kann ich mir natürlich den Kommentar dazu nicht verkneifen, weil was passiert denn jetzt in Katar bald? Katar steckt zwischen Kunst und Kontrolle, habe ich mir notiert als Überschrift. Ich frage mich, was passiert denn wirklich, wenn ein autoritärer Staat zu einer Kunstmesse, zu einer Kunstbiennale lädt? Sollten da die Alarmglocken schrillen? Aber was ist Kunst, frage ich mich, in einem Land, in dem Freiheit nur bedingt möglich ist, weil es weiterhin und dauerhaft auf Menschenrechte pfeift. Ich habe dazu extra einen zweiten Artikel, der ist auch in den Shownotes mitgebracht. 2023 hat nämlich Amnesty International in einem Jahresbericht diese systematischen Menschenrechtsverletzungen von Katar nochmal aufgelistet. Das ist auch wichtig, weil da war gerade die FIFA-WM, jetzt kommt die größte Kunstmesse der Welt hin. Da gucken wir nochmal ganz kurz erschreckend hin. Was passiert in Katar? Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist weiterhin super stark eingeschränkt, kritische Stimmen werden einfach willkürlich inhaftiert. Die Arbeitsmigrantinnen leiden weiterhin unter Lohndiebstahl, Zwangsarbeit, fehlende rechtliche Absicherung. Frauen werden durch das männliche Vormundschaftssystem strukturell benachteiligt. Homosexuelle Handlungen stehen unter Strafe. LGBTQI+-Personen werden aufgrund ihrer Identität einfach festgenommen. Und on top of alle das gehört Katar auch noch zu den größten CO2-Emissionstreibern pro Kopf der ganzen Welt. Also versucht sich jetzt Katar, das wäre jetzt meine zynische vielleicht aber Vermutung, durch so ein bisschen Softpower reinzuwaschen. Erst die FIFA-WM, jetzt also die Kunst. Und ich frage mich einfach, jemand, der selbst auch im Kunstmarkt unterwegs ist, wie kann denn Kunst in so einem Umfeld überhaupt frei sein? Also wer entscheidet dann auf einer Art Basel Katar, was gezeigt wird? Wer wird überhaupt eingeladen? Was passiert mit queeren Künstlerinnen? Werden die ausgestellt? Werden feministische Stimmen dort gehört oder überhaupt Perspektiven, kritische Perspektiven zugelassen? Die Frage ist, ist das alles ein Teil einer gigantischen Image-Kampagne, also ein goldenes Schaufenster, in dem nur hübsche Sachen liegen dürfen? Mal gucken, was passiert. Das Regime versucht zwei Dinge gleichzeitig zu tun, Kontrolle und Image. Kritik funktioniert nur bedingt und unterdrückt vor allen Dingen Protest. Und jetzt ist einfach für mich die Frage, wenn wir als Kunstschaffende auf solche Plattformen eingeladen werden, müssen wir uns eben entscheiden, sind wir Teil der Show oder Teil der Kritik? Kunst darf nicht zum PR-Instrument autoritärer Staaten verkommen. Die muss unbequem bleiben und muss solidarisch sein. Und zwar mit denen, die in diesem System keine Stimme haben. Deswegen werde ich zumindest nicht auf der Art Basel in Katar sein.
Ein schönes Beispiel, Marc. Und sagen wir mal so, ich habe 50% Zustimmung zu dem, was du gesagt hast. Und ich habe eine Liebkosung für deine Naivität, was Kunst angeht. Aber ganz voller Liebe und Freundschaft, wie immer. Aber da sind wir uns nicht ganz einig. Das Erste ist, ich finde es einfach, also klar, jeder soll machen, was er möchte, aber es ist doch völlig absurd. Was soll denn die Art Basel in Katar? Was hat denn die Fußball-Weltmeisterschaft verbessert an der Menschenrechtssituation, an Freiheitsrechten und so weiter? Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, na ja, wenn jetzt etwas ein westliches oder hier wie bei der Fußballweltmeisterschaft ein internationales Großereignis kommt, wie hybrid kann man sein, dass man sagt, dass Gesellschaftsstrukturen da verändert werden, dass Gesellschaften demokratischer werden und so weiter. Das ist ja genauso vermessen, wie sich zu beschweren. Naja, es ist doch nichts besser geworden. Also das ist sozusagen das Thema. Katar kann sich die Art Basel leisten. Es geht um das große Geld. Es geht um die Sensation, wie bei der Fußballweltmeisterschaft, weil Katar weiß natürlich, wie Katar international diskutiert wird, wie sehr die Menschenrechtssituation kritisiert wird, und ja, das ist dann wieder ein Spektakel. Man hat sich die WM geleistet, man leistet sich die Art Basel und man wird sich viele andere Dinge einfach leisten. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, da muss man die Veranstalterin der Art Basel einfach kritisieren. Man muss nicht in Katar stattfinden. Da geht es nur um Geld. Geld, Geld, Geld. Es geht überhaupt um nichts anderes. Es wird nichts revolutionieren, nichts verändern. Es wird keinen subversiven Impetus geben. Es wird aber vielleicht auch überhaupt keine Möglichkeit geben, KünstlerInnen aus Katar zu empowern oder ihnen mehr Freiheitsräume zu geben. Das wird alles nicht passieren. Es wird staatlich verwaltet werden, kontrolliert werden. Also da passiert gar nichts, künstlerisch gar nichts. Und das ist sozusagen der zweite Punkt. Die liebevolle Umarmung vor deiner Naivität der Kunst. Ich weiß, du bist ein sehr bewusster Künstler. Du bist ein sehr kritischer Künstler. Du lebst für das, was du tust. Und bist mit allem sehr reflektiert. Das Problem ist aber, dass Kunst am Kapital hängt und immer am Kapital hängen wird. Und das ist das große Problem. Das hast du auch bei der so diese Cheap Art, ne, wie in Hamburg und so die Messen sind. Es geht im Endeffekt um Geld. Das heißt Cheap Art. Ja, Art ist billig und deshalb ist sie cool und jeder kann sich das irgendwie leisten. Das ist sozusagen das Narkotikum für die Kunst. Kunst kann heute nicht mehr naiv sein, wenn sie sich an der Hand vom Großkapital führen lässt oder sich in irgendwelche Vitrinen stellen lässt oder Super Qatar Airlines Flüge bekommt, um dann irgendwelche Glaskästen in super temperierten Räumen zu stehen. Erst wenn die Kunst das Kapital wieder in die Knie zwingt, kann die Kunst frei sein.
Mein Lieber, dazu kann ich einfach nur sagen, Amen, und du hast vollkommen recht. Aber mein Lieber, so viel zur bildenden Kunst. Du hast eine ganz andere Kunstform an einem ganz anderen, auch warmen Ort für uns mitgebracht.
Ja, wir werden jetzt über das Kommando Internet sprechen und über ihre neue Erfolgsplatte Malle Antifa Smash Hits gegen rechts.
Mehr als Musik. Pop.
Yeah, liebe Fugis, ich habe euch was mitgebracht, zwar aus der Taz, ein Artikel vom 28.05. von Gerion Asmuth. Die Schlagzeile habe ich euch schon vorgelesen, ihr wusstet es nur nicht, es heißt Smash It gegen rechts, Malle Antifa von Kommando Internet. Das Kommando Internet bringt 10 Ballermann-Songs für einen Partysommer mit links. Sie sind unerträglich und unerträglich gut, die rechte Ecke meckert. So zumindest Schlagzeile und Anteaser-Text. Das Kommando Internet hat es auf dem Label Sorry I'm Elite veröffentlicht. Naja, man kann es als linksgrün vergnügte antifaschistische Ballermann-Stampfmusik beschreiben. Ihr findet das Kommando Internet bei Bandcamp und dort beschreiben sie sich, Kommando Internet ist die deutsche KI-Hitmaschine, echte Gefühle, echte Texte und beste Musik, einfach unberechenbar gut. Ihr seht, es ist also natürlich sehr augenzwinkernd gemeint, natürlich ernst in der politischen Haltung, ernst auch sozusagen in der Stoßrichtung, wo es geht, dass sozusagen in dem Ballermann-Tourismus, im Konservatismus, im sozusagen Mallorca zum letzten oder letzten der Bundesländer zu erklären und so weiter, schon sehr viel, Deutschtümelei stattfindet, Schinkenstraße und so weiter. Man ist ja unter sich, man bleibt unter sich, man feiert natürlich dieses international das Partypublikum, das in Mallorca stattfindet, aber hier geht es gegen Deutschtümelei, Nationalismus, Patriotismus und viele andere Dinge, die sozusagen in der Bierseligkeit passieren, Lieder, die gesungen werden, Sexismus, Rassismus und so weiter und das aber im Gewand der Szene, nämlich der Ballermann-Musik selbst, das ist KI-inspiriert, KI-produziert, sie haben schon vorher Musik gegen rechts gemacht, ob das gegen die AfD war, gegen Alice Weidel war und so weiter, könnt ihr euch alles anhören. Und es geht darum, die alkoholseligen Partyzonen an den Ballermännern dieser Welt durch linksradikales Tanzgut zu unterwandern. Da gibt es so Hits wie Antifa auf Sangria. Ihr merkt auch den Paarreim, ChatGPT und andere KI-Tools, sei Dank. Ich zitiere, du kommst an, wir sind schon da, Antifa auf Sangria, du singst Deutschland, Schalala, bei uns tönt laut das Alerta. Das ist natürlich stumpf, das soll stumpf sein, das Stumpfe im Sinn trifft auf das Stampfen des Rhythmus und diese simple Melodie treibt im besten Falle die Massen zum Mitgrölen und hier ist sozusagen die Kommunikations-Guerilla-Strategie so, vielleicht singt dann das ganze Volk, was sonst vielleicht auch Döp-Döp-Döp singen würde, in einem bierseligen Moment singt dann Antifa auf Sangria. So, das ist sozusagen irgendwie die Idee dahinter, 10 Songs auf der Platte. Antifa auf Sangria, Deutsch mich nicht voll, Partyzecken, Sommersonne, Antifa, Vogue Power, um nur mal 5 dieser Lieder zu nennen. Bei Sommersonne, Antifa heißt es Club Mate, Wodka in der Hand, 161 am Ballermann. 161 kennt ihr natürlich, ist die Abkürzung für die antifaschistische Aktion, AFA. Und weiter im Text heißt es, auch der größte Antifa muss doch raus, das ist mal klar. Nach dem ganzen Steine schmeißen, muss er in den Urlaub reisen. Statt einen Cocktail Molotow, heute hier den guten Stoff. Wir zünden heute mal nichts an, nur den Club am Ballermann. Und das letzte Vergnügen, weil ich weiß, du liebst diese Platte, du hörst sie jeden Tag, du vergötterst sie, Marc. Deutsch mich nicht voll, ich trinke kein Bier mit dir, denn ich find dich nicht so toll. Ich gebe dir einen guten Rat, deutsch mich nicht so voll. So geht's also die ganze Platte weiter in dem ganzen, in der ganzen Lyrik sozusagen sind wir auf dieser Ebene. Kommando Internet, ja, verkörpert das digitale Zeitalter, in dem natürlich KI Melodien produziert, Texte produziert und so weiter. Aber letztendlich ist es trotzdem ein Konzeptalbum gegen Nazis, Neofaschisten, Rechtsextreme, sozusagen unserer Zeit. Und ich finde diesen Ansatz, ihr seht nicht das Gesicht von Marc. Marc verzieht natürlich die ganze Zeit das Gesicht. Ich habe mir auch überlegt, es wäre jetzt unfassbar simpel zu sagen, das ist alles so simpel, das ist alles so blöd und so weiter. Nein, ich finde das eine subversive Strategie, der ich relativ viel abgewinnen kann. Denn schon früher in der Antike das trojanische Pferd, ja, mit dem man sozusagen in die Stadt, die man belagert hat, die man erobern wollte, eingedrungen ist. Hier ist es sozusagen ein trojanisches Pferd, das natürlich auch etwas lahmt, das ist klar, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, aber ich finde das einfach extrem gut in der gleichen Form, gerade auch als Reaktion auf die Döp-Döp-Döp-Zeiten zu machen, okay, wir machen halt linksradikale Ballermann-Musik, um dem sozusagen genau das Klientel, das man mit dieser Musik, mit dieser Haltung, mit diesen Thesen konfrontieren soll, da zu treffen, wo sie feiern, weil wer hört denn dann Egotronic? Wer hört dann unter den Ballermann-Leuten? Da läuft nicht Agne Kid Joe oder sonst was. Da läuft halt eben Ballermann-Musik. Und wenn man das sozusagen in der Form produziert, finde ich das ein ganz ganz charmanten Ansatz, dass das natürlich nicht am Ballermann gespielt werden wird und so weiter. Davon können wir alle ausgehen. Aber sozusagen die Idee dahinter finde ich ganz nett. Aber es hakt einfach daran, weil damit nichts ausgelöst wird. Das wird wieder Vorgartenmusik sein, das wird vielleicht mal manche überrumpeln, die denken so, huch, ja, das ist ja cool, und dann merken sie dann halt, Deutsch bin ich voll und so weiter, Antifa, Sangria, da sind wir raus. Interessanterweise gab es aber wohl aus der rechten Ecke viel Kritik, da wurde gesagt, ja, ihr seid Feiglinge und Weicheier, weil ihr auf dem Cover vermummt seid, ihr seid ein erbärmlicher Haufen, gestört und scheiße, und der Ruf nach ab sofort ins Arbeitslager fehlt natürlich auch nicht. Also, es gibt eine gewisse Reaktion, aber heute sind wir ja von einer Heerzahl digitaler Rechter, Rechtsextremer, Neonazis, Postfaschisten umgeben, dass das auch nicht sonderlich verwundert, dass diese Reaktion kommt. Das Ganze wirkt von den Netzaktivisten Aktivismus, total protegiert. Die haben eben so ein politisches Mitmachhandbuch rausgegeben. Promoten diese Platte, das Kommando Internet. Das ist das Beispiel, was ich mitgebracht habe. Wie gesagt, ich find's eine nette Idee, sozusagen dort politisch mit der Kunst zu agitieren, wo eigentlich der politische Gegner tanzt, feiert, stattfindet. Aber das wird natürlich niemals dort stattfinden. Und insofern ist das wieder Vorgartenmusik für diejenigen, die eh schon das vermeintlich richtige politische Bewusstsein haben, beziehungsweise das richtige politische Bewusstsein haben im Kampf gegen rechts, im Kampf gegen Neofaschismus und so weiter. Aber es wird nichts bewirken, außer viel Spaß zu machen. So wie der linksradikale Schlager von Swiss und die anderen. Auch ein geiler Song, eine schöne Idee, geiles Video, alles ganz wunderbar. Aber es ist Vorgartenmusik für Vorgartenmenschen.
Mein Lieber, ich bin ja grundsätzlich bei dir. Ich finde das immer sehr, sehr gut. Antifa-Aktionen, linksradikale Musik, das gefällt mir sehr. Und nichtsdestotrotz hast du mich mit dem Beitrag natürlich in die qualitative künstlerische Zwickmühle gebracht. Und ich habe wirklich lange drüber nachgedacht, beim Gesichtsausdruck zum Trotz. Also ich muss, das wissen die Fugis, du auch, ne? Aber ich verachte ja Schlager und Volksmusik zutiefst. Gibt viele Gründe dafür, von der künstlerischen Bankrotterklärung, einfach von diesem stumpfen, eindimensionalen, ästhetisch sterilen, bis hin zu natürlich dem ideologischen Ballast, der hier natürlich anders aufgeladen wird, das ist interessant, aber so zu Schlager allgemein. Dann auch dieses Saufheiligtum vom Ballermann, was sie natürlich dann nochmal damit so ein bisschen klar kokettieren, auch hochleben lassen. Vor allen Dingen aber natürlich nochmal grundlegend, weil ich mir die Band angeschaut habe, und da liegt für mich eigentlich der Kernknackpunkt, das ist natürlich KI-Musik, weißt du? Wer zu KI-Musik tanzt, der verliebt sich auch in Sexroboter, denke ich immer. Aber das ist so, das macht diesen Fall so spannend oder so. Also es ist geil, wenn sie diese Gruselkultur von links subversiv unterwandern wollen. Mega gut. Ich habe überlegt, aber ob das funktionieren kann oder nicht. Und das will ich mit dir riffen. Ne? Also drei Argumente, warum ich glaube, dass das klappt. Was ich gut fände. Ich fände es gut, wenn es Einzug hält auf Ballermann. Also du hast ja Zugriff auf die kulturellen Räume. Ne? Also du bespielst plötzlich Milieus, an die du sonst irgendwie mit so linksradikaler, in Anführungsstrichen, Mucke überhaupt keinen Zugriff hast. Ne? Du kannst es ironisch umdeuten. Könnte eine coole Waffe sein. Du benutzt andere Codes, sneakst dich rein, finde ich auch cool. Und du kannst natürlich vielleicht völlig neue Bündnisse schaffen. Also linke Inhalte platzieren, wo sie vorher nicht erwartet und vielleicht auch gar nicht existent waren so. Und dann habe ich aber auch überlegt, was mich irgendwie daran kneift und warum ich wünsche mir, dass es klappt, aber vielleicht bezweifle, dass es klappt. Das eine ist natürlich, es gibt jede Menge Missverständnisse, vor allen Dingen in dem Kontext, es kann, Best-Case-Szenario, rutscht es einfach durch sozusagen von dem Scheitern. Es kann natürlich auch satirisch umgedeutet werden, Wasser auf die falschen Mühlen. Es gibt natürlich auch so ein bisschen, es ist natürlich ein Stück weit auch Selbstverleumdung, finde ich, weil du natürlich genau das potenziell das Milieu und das Genre und auch diese traditionsaufgeladene Musik bedienst. Das ist sehr dünnes Eis. Und am schlimmsten finde ich aber, dass die fehlende Qualität und Authentizität, ich habe mir nochmal angeguckt, was die Band auf Bandcamp auch schreibt, so ist die deutsche KI-Schmiede, Hitschmiede, schreiben sie da, echte Gefühle, echte Texte und beste Musik, einfach unberechenbar gut. Und dieses unberechenbar ist leider wahr. Also sie bringen, ich habe mir angeguckt, was sie sonst so machen, mal ist es Metal, mal ist es Blasmusik, jetzt ist es Schlager. Und deswegen ist es leider, finde ich, beliebig, musikalisch, stilistisch, und inhaltlich sind sie zwar immer weit links, aber es ist trotzdem ein bisschen flach alles. Und ich fürchte, es wird deswegen nicht funktionieren, weil es A, qualitativ nicht reicht und B, sie anonym bleiben. Und das ist das, was ich unterm Strich schade finde. Es gibt kein Impressum, es gibt keinen Absender. Und das ist natürlich das, was in letzter Instanz, finde ich, auch immer noch, wenn es um zum Beispiel Musik oder gerade Popmusik geht, du brauchst natürlich auch eine Projektionsfläche. Du brauchst auch eine Art linksradikalen Jürgen Drews oder so, der dann mit dir aus dem Eimer trinkt. Aber um das radikal durchzuziehen. Und dieser letzte Schritt fehlt mir. Und deswegen fürchte ich, dass es nicht so funktioniert, auch wenn der Ansatz geil ist.
Absolut. Mein Lieber, wir kommen zum nächsten Thema. Wir wechseln jetzt sozusagen das Themenfeld und du hast uns was mitgebracht?
Ja, wir gehen nicht zum FKK-Strand, sondern wir gehen in ein ernstes Thema und zwar über einen FAZ-Artikel will ich sprechen. Es geht um ein Jugendschutzverfahren. Die EU-Kommission geht nämlich gegen Pornoplattformen vor.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Kein Ausweis. Kein Porno oder warum Europas Internet langsam erwachsen wird. Ich will den Artikel, der am 29.05. in der FAZ erschienen ist, kurz für dich, für euch zusammenfassen. Die EU-Kommission hat genug von Pornoportalen, die so tun, als würden sie nichts wissen, was Kinderschutzgesetz bedeutet. Es geht gegen Pornhub, Stripchat, XNXX und X-Videos. Da laufen jetzt förmliche Verfahren und zwar wegen mangelhafter Altersverifikation. Sprich, jeder 13-Jährige mit WLAN und Neugier kommt auf diese Seiten. Altersabfrage, klar, aber man muss im Grunde nur einmal klicken, ja, ich bin 18 und schon hat man Zugang zu allen Videos, Bildern und sonstigen Sachen. Dieses ganze EU-Kommissionsverfahren passiert jetzt im Rahmen des Digital Service Acts, also eine verpflichtende Plattform, die unter anderem junge Nutzer vor schädlichen Inhalten schützen will und illegale Inhalte schneller löschen will. In Deutschland wurden da schon Sperrverfügungen gegen große Provider verhängt, bestätigt vom Verwaltungsgericht Berlin zum Beispiel. Und ja, deutsche Medienanstalten feiern diese Initiative. Endlich mal ein EU-Verfahren, in dem niemand über Gurkenkrümmung diskutieren muss sozusagen. Aber ganz im Ernst, es geht natürlich um wichtigen Vorwurf, nämlich mangelnden Jugendschutz. Die Verfahren sind Teil von einer koordinierten EU-weiten Aktion, um Minderjährige effektiv vom Zugang zu pornografischen Inhalten auszuschließen. Und zwar zum Beispiel durch technische Altersverifikationssysteme. Außerdem sollen illegale Inhalte einfach schneller entfernt werden und Meldewege für Nutzer vereinfacht werden. Bisher haben die Plattformen Verhalten gezeigt, das den gesetzlichen Schutz von Minderjährigen einfach hartnäckig ignoriert. Unter anderem soll es jetzt eben um psychische Risiken und die Wahrung der Kinderrechte zu sichern. Die Kommission sammelt jetzt weitere Beweise und es soll zum Beispiel eine App geben, wo du anonym Altersverifikation durchführen kannst. Jetzt könnte man als Kommentar natürlich sagen, es wurde auch Zeit. Irgendwie die Pornoindustrie hat in den letzten Jahren sich wie so ein digitaler Teenager eigentlich selbst verhalten. Das heißt, es ist Technik verspielt, es ist grenzenlos, aber auch unfähig zur Selbstverantwortung. Es ist zwar auf der einen Seite ganz, ganz viel User-generated mit dabei, aber beim Thema Verantwortung für diese User ist auf Durchzug geschaltet. Und ich finde hinter dem Thema nicht nur, weil das auch ein wichtiges Thema ist, natürlich Pornografie und Jugendschutz, aber auch eine eigentliche Chance steckt nochmal dahinter und zwar eine Chance für ein eigentlich reiferes Internet. Und zwar ein Netz, was Plattformen, die sich nicht mehr nur hinter Servern auf Zypern verstecken, klar Verantwortung übernehmen müssen. Das, was sie anbieten, was sie bewerben, was sie auch befeuern. Und das ist so eine Chance auf ein Internet, wo du ganz, das kann man jetzt ganz cheesy finden, aber wo du schon sagen kannst, Kinderrechte zählen dann mehr als Klickzahlen. Also wo Schutzmaßnahmen nicht nur so eine Symbolpolitik sind und jetzt vielleicht wirklich mit Apps auch durchgezogen werden können. Ich fände es gut, wenn es so eine EU-weite App gibt, da kannst du dich anonym verifizieren, musst nicht gleich den in Anführungsstrichen digitalen Striptease machen, die Daten auch nicht an irgendwelche Drittanbieterplattformen oder so übergeben und deswegen würde das, finde ich, sehr, sehr gut funktionieren, ist ein sehr guter Vorstoß. Aber wir werden nicht Fugengold, wenn wir nicht eine Runde mehr drehen. Und zwar habe ich überlegt, also so eine richtige Kulturbürgertum-Frage eigentlich, warum überlassen wir die Debatte eigentlich den Juristen und den Landesmedienanstalten? Ich höre aus der Kulturkritik überhaupt keinen Aufschrei, keine feuilletonistische Empörung über so eine Industrie, die ja algorithmisch Begehrlichkeiten füttert, aber trotzdem alle nur mit Spam befüttert dann sozusagen. Vielleicht liegt es daran, dass es irgendwie nicht schick genug ist, dass es ein Pfui-Thema ist, dass es über digitale Grenzüberschreitungen am Schmuddelrand geht. Ich sage, es ist gut, dass wir Schluss machen mit dem Wegsehen. Wer von digitaler Freiheit spricht, muss auch von der Verantwortung reden. Und gerade dieser, gerade der Mediensektor kann bei einem größten Content-Sektor der Welt eigentlich nicht betreten zur Seite schauen. Und deswegen finde ich, das klingt nach Bürokratie, ist aber ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass die nicht nur in die Pubertät kommen, sondern auch in die Verantwortung kommen und deswegen kein Ausweis, kein Porno.
Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiges, sehr relevantes Beispiel, das du ausgesucht hast, finde ich. Und es zeigt uns, dass Digitalisierung in Teilen unsere Demokratie bedroht und demokratische Grundlagen bedroht. Ich habe das vor 5 Jahren in meinem Buch Streamland bearbeitet, als wir über Streamingportale gesprochen haben und warum Streamingportale aus meiner Perspektive heraus zumindest Demokratie oder demokratische Grundlagen missbrauchen und gefährden. Und hier haben wir es doch so, ich meine, was für ein unfassbare, unverantwortliche Naivität ist es, dass es Porno-Website-Betreiber interessiert, was mit dem Jugendschutz ist. Also dass man sowas glaubt, dass es Plattformen interessieren würde und dann aber auch die Rechtslage weiß. Moment, wo führst du denn den Prozess? Wenn eine Plattform aus Amerika ist, dann ist der Rechtsstaat Amerika, ist nicht Deutschland, ist nicht Europa. Die können sich sonst was scheren. Ich meine, guck dir X an auf einer Ebene, Facebook und so weiter. Also diese Debatten, so, dass, also diese Naivität zu besitzen, dass es jemand interessieren könnte. Man muss aber sozusagen sagen, was können wir denn machen, wenn diese Unternehmen, diese Plattformen und so weiter erwartbar nicht reagieren? Und das ist die wichtige Debatte. Wie können wir uns als Zivilgesellschaften, als Rechtsstaaten, ja, als demokratische Gemeinwesen gegen diese Unterwanderung unserer Demokratie, unseres Rechtsstaates und so weiter, das ist natürlich eine Unterwanderung des Rechtsstaates, das ist jetzt, ich bin kein Jurist, also sozusagen so, weil sie ja sozusagen auf einer Rechtsbasis stattfinden, die Grauzonen eröffnet, gerade wenn wir ins Internet schauen, da gibt es so viele Grauzonen, so viele unklare Fallsituationen und so weiter, wo man mit unserem Recht immer auch wieder mal scheitert oder nicht so zurande kommt. Man braucht halt eben digitales Recht, man braucht dieses Internetrecht, man braucht immer mehr sozusagen auch eine Expertise in diesen Feldern, aber eine juristisch verbindliche, die eben über, weil wenn wir über das Internet reden, sind wir in einem transnationalen Raum, der aber national geregelt wird, also nationalgesetzlich geregelt wird, so, ja. Und wenn du deinen Firmensitz dann in Irland hast, ne, so und so weiter. So, dann bist du wieder in einer anderen Situation. Also das sind alles zahnlose Tiger-Diskussionen, die wir haben. Aber der Ansatz zu sagen, der ja auch in dem Artikel beschrieben wird und von dir rausgestellt ist, was gibt es denn für andere eben transnationale Möglichkeiten für einen digitalen Rechtsraum, der natürlich im Jugendschutz, im Kinderschutz und so weiter greift. Und eben Zugänge, dann auch wenn die Plattformen das nicht machen wollen, vorher sozusagen abschließt. Aber das ist etwas, was wir nicht in den nächsten 1, 2, 3 Jahren, in den nächsten 5 Jahren nicht bekommen werden. Und dann haben wir schon die nächsten Themen. Das sehen wir also in jedem Demokratie herausfordernden Feld. Insofern finde ich das zwar wichtig, aber es ist mal wieder eine Ohnmachtserklärung, dass die Idee Internet gleich Freiheit so stark ist, dass sie sozusagen demokratische Mauern regelmäßig zum Einsturz bringt. Und das sehe ich als eine ganz große Gefahr für die Gesellschaft, die immer alles auf Digitalisierung setzt. Jetzt bei der Republika, die KI-Hymnen, die Roboter, die rumlaufen und so weiter. Aber man blendet einfach systematisch aus, dass es eben zumindest zur anderen Hälfte, ja, wenn nicht noch mehr, diese dunkle Seite gibt, die den Fortschritt, die Progression, die vermeintliche neue Freiheit und so weiter, sozusagen die Schattenseite ist, die eben ohne das Versprechen auf Freiheit nicht zu denken ist. Und das ist sozusagen das Problem, was ich bei solchen Debatten habe. Und und an dem Beispiel sieht man es wieder überdeutlich.
Ja, bin ich total bei dir. Auch so positiv das Beispiel ist, man darf natürlich nicht vergessen, sie gehen jetzt gegen 4. Ja. 4 Plattformen vor von, I don't know, Hunderten.
Genau.
Aber das war unser Ausflug in die Schmuddelecke. Markus, jetzt haben wir heute schon über Kunstfreiheit in Katar gesprochen und über mögliche Zensur hier. Ich glaube, wir kommen noch zu einem anderen Thema, was unter anderem mit Meinungsfreiheit zu tun hat.
Wir reden über das Akronym ACAB, All Cops Are Bastards.
Wo Perspektiven aufeinandertreffen. Debatten.
Ja, liebe Fugis, ihr habt die Debatte mitbekommen in den letzten Tagen um die grüne Jugendchefin Jette Nitzert über ihren Hoodie, über ihr Aufschreiben ACAB, dieses Akronym All Cops Are Bastards. Ja, und die Distanzierung, die Empörungswelle, noch und nöcher aus der Partei selbst, von anderen aus anderen politischen Parteien, große Distanzierung, natürlich von Seiten der Polizei große Kritik. Rainer Wendt führt sich wieder auf und stellt sich wirklich hin. Darauf komme ich später wieder. Rainer Wendt, auch einer meiner ganz großen, sagen wir mal, Kritikobjekte immer wieder, stellt sich hin und sagt, ja, all diese Kritik an der Polizei, es sind nur Einzelfälle. Also es gibt nicht regelmäßig den Missbrauch des Gewaltmonopols, des Rechtsstaates durch die Polizei. Nein, nein. Traurige Einzelfälle, die Polizei an sich ist super und so weiter. Ihr habt diese erhitzte Diskussion, die wir jetzt haben, wieder durch den Hoodie von Jette Nitzert. Und es gibt ein Lexikon in der Süddeutschen Zeitung, das heißt Aktuelles Lexikon. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ganz klein, kleine Texte, die einfach nochmal so Themen der Zeit kurz, nüchtern, aber mit einer charmanten, leichten Ironie zusammenfassen. Ich habe hier den Lexikon-Eintrag ACAB vom 27. Mai von Johanna Pfund geschrieben. Diese Formulierung, das habt ihr wahrscheinlich auch alle mitbekommen, sie ist zum ersten Mal, das hat ja auch jedes Organ geschrieben, in den 1920er bis 1940er Jahren in England entstanden, aus ArbeiterInnen-Streiks heraus, die Polizei mit extremster Gewalt niedergeknüppelt hat. Und hier ist sozusagen das Moment des Missbrauches, des Gewaltmonopols, der Staatsgewalt, also vor über 100 Jahren im Kontext der ArbeiterInnen-Bewegung, der ArbeiterInnen-Streiks, die sich für gerechtere Arbeitsbedingungen, mehr Lohn und so weiter engagiert haben. Der Satz selbst ist natürlich voller Hass, weil dieser Hass richtet sich gegen einen Missbrauch von Gewalt und eine soziale Ungleichheit. Der Daily Mirror hat einige Jahrzehnte später diesen Begriff dann popularisiert, also 1970, ungefähr zwischen 50 und 30 Jahren später, hat er ihn popularisiert in der Boulevardzeitung. Und hat es dann sozusagen konnektiert mit der Punk-Szene. Also die Punk-Szene hat ausgehend von diesem Daily Mirror-Artikel das für sich genommen, für ihre Polizeikritik, für ihren Protest gegen jegliches Establishment. Das hat sozusagen in der Szene immer wieder stattgefunden und ACAB wird ja auch ganz stark in die Punk-Szene, dann aber auch in ein linkes oder linksradikales Milieu untergeordnet. Zuletzt hat die Bundespolizei aus All Cops Are Bastards gemacht, All Cops Are Beautiful. Und naja, die letzten zwei Sätze in diesem kleinen Lexikon-Beitrag heißen, da ich zitiere wörtlich, das kannte die Chefin der grünen Jugend wohl nicht, als sie kürzlich mit einem ACAB-Pullover posierte. Man kann ja nicht alles wissen. Zitat Ende. Naja, und diese Debatte lief dann so, dass ein Zurückrudern kam von Jette Nitzert. Ich habe es ja gar nicht so krass gemeint, war vielleicht nicht genau richtig, das so zu tragen, war vielleicht zu provokant. Natürlich sagt Rainer Wendt, das ist immer so, das ist wie bei Rechtsextremisten so und alle machen erst was und dann rudern sie zurück und relativieren und so weiter. Jette Nitzert stellt heraus, und das ist für sie das Entscheidende, ich hasse nicht die ganze Polizei, ich hasse das System, das hinter der Polizei steht. Und ich finde, meine Kritik zielt eben vor allem darauf, dass es eben keine Polizeistudie gäbe, keine strukturelle Aufarbeitung von Gewalt und rassistischen Tendenzen, die von der Polizei nicht transparent genug gemacht werden. Und das ist ihre Kritik, da will sie Aufklärung. Wir sehen, dass wir auch eben regelmäßig Todesopfer haben durch die Ausübung von Polizeigewalt. Ich will jetzt nicht das Fass zu groß machen, aber das ist sozusagen der Background, in dem wir gerade diskutieren. Und bevor ich das einordne, würde ich dich gerne fragen, Marc. Wie siehst du das? Siehst du das sozusagen, dass dieser Slogan, sollte der verwendet werden, um auf Missstände hinzuweisen, Missstände sichtbar zu machen, ist er totgenutzt im Kontext von Punk oder von linken, linksradikalen Milieus? Wie schätzt du das ein? Ist es so eine Debatte, die einfach total hochgejazzt ist und zu nichts führt? Oder wo stehst du da?
Ich finde die Debatte total interessant, weil für mich ist ACAB dieser tradierte Neologismus aus dieser Arbeiterbewegung, aus dieser Wut geboren, ist für mich so ein ikonisches Symbol geworden. Fast wie der Smiley oder wie andere Markenlogos. Das siehst du auf Hoodies, das siehst du auf Knöcheln tätowiert. 1312 als andere Kodierung, auf Graffitis, aber eben auch auf Produkten. Ne? Also nicht zu vergessen, die hat einen Pulli an und das war jetzt kein Unikat, das es sich gefertigt hat, sondern es ist in den allgemeinen Sprach- und Symbolgebrauch irgendwie übergegangen. Insofern, ich persönlich finde, bin total interessiert an so popkulturellen Chiffren und Symbolen und wie die da rüberkommen und finde die total legitim. Hab vor allen Dingen aber auch gecheckt, und das war mir an der Stelle wichtig, wie ist es denn wirklich, Artikel 5 Grundgesetz? Was ist denn mit der Meinungsfreiheit? Hab mir verschiedene Quellen dazu angeguckt und ACAB ist oft als symbolische Kritik an polizeilichem Fehlverhalten und struktureller Gewalt, genauso wie du gesagt hast, gemeint. Und ist deswegen, schützt die Meinungsfreiheit auch vor provokativen und kritischen Aussagen. Und es ist umstritten, ob die Polizei als Institution überhaupt beleidigungsfähig ist, weil es ja kein homogenes Kollektiv mit einem einheitlichen Willen darstellt. Insofern hat das Bundesverfassungsgericht zumindest festgestellt, dass ACAB in der Regel keine strafbare Beleidigung ist. Und insofern würde ich sagen, bleiben wir erstmal bei Smileys.
Ja, ich finde das absolut richtig, wie deine Einordnung. Genau das ist es. Es ist eben ein Ausdruck von Machtkritik, es ist ein Ausdruck von einem strukturellen Missbrauch von Macht, von Gewaltmonopol, ein Ausbeuten oder ein Ausnutzen des Rechtsstaates so und rechtsstaatlicher Mittel. Und andererseits gibt es eben auch keine Studien, die wirklich jetzt über Jahrzehnte hinweg systematisch, eben die einerseits von der Polizei her selber kommen und die Polizeigewalt rekonstruieren und was das heißt, wie das sozusagen, warum wir auch diese rechten Zellen in der Polizei hatten, rechtsextreme Polizistinnen und so weiter. Also das ist etwas, was einfach eine Lücke ist, wo wir nochmal ran müssen, wo sich der Rechtsstaat eben auseinandersetzen muss. Sehr offen, sehr klar, sehr bewusst, dass es sozusagen nicht ein Pauschalurteil sein soll. Das ist okay, aber Machtkritik findet zu jeder Zeit statt und muss zu jeder Zeit in radikalster Form stattfinden. Wenn radikale Machtkritik in einer Demokratie nicht möglich ist, hört die Demokratie auf, Demokratie zu sein. Und die Rede, dass es immer nur Einzeltäter sind und bedauerliche Einzelfälle, ist genau das, die Abschaffung der Demokratie mit demokratischen Mitteln. Und darauf können wir verzichten. Also ich finde, genau wie du sagst, ACAB ist ein Symbol, ist ein Satz, ist eine Geste, ist eine Haltung, ist ein Mindset, die eine Demokratie nicht nur aushalten muss, sondern braucht.
Markus, das sind wundervolle Schlussworte. Fugis, in diesem Sinne, das waren 4 aktuelle Feuilleton-Themen, die wir ein bisschen aufgekratzt haben, ein bisschen Gold für euch darin gefunden haben. Schön, dass ihr diese Woche wieder mit dabei wart. Mir bleibt nicht viel zu sagen, außer habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächsten Samstag wieder und denkt dran, AFAB, all Fugis are beautiful.
Wir hören uns im Juni wieder.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.